Glück auf und herzlich willkommen zu Alex Podcast. Content mit Schmackes. Der Podcast, wo Worte richtig was bewegen. Natürlich mit einer dicken Portion Ruhrpott-Charme.
In dieser Folge spreche ich mit Sarah, Expertin für organisches Digitalmarketing mit Fokus auf Branchen wie Healthcare, Handwerk und Industrie. Sarah setzt nicht auf schnelle Hacks, sondern auf Strategien, die nachhaltig Sichtbarkeit, echte Reichweite und Vertrauen erzeugen. Auch in Bereichen, wo klassisches Social- oder Paid-Marketing allein nicht ausreicht. Wir sprechen darüber, wie organische Online-Strategien wirken, welche Fehler Unternehmen oft machen und wie man Zielgruppen dort erreicht, wo sie sind. Schön, dass du da bist, Sarah. Sarah, nimm uns doch mal mit, ganz kurz. Wie bist du zum digitalen Marketing gekommen und warum mit dem Fokus auf organisch statt paid?
Wie bin ich zum Digitalmarketing gekommen? Ich muss tatsächlich sagen, ich bin schon seit 2005 im Online-Bereich tätig und das Digitalmarketing gab es damals noch gar nicht so genau. Das hat sich einfach in der Zeit entwickelt, in der ich im Beruf bin. Und ich bin über ein Praktikum dort reingerutscht, das ich in einem Musik-Online-Magazin gemacht habe und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ich habe dann aufgrund dieses Praktikums, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich da auch schon News und so weiter für ein Online-Magazin geschrieben habe und selber auch in das damalige CMS eingebaut habe mit Bildern etc., habe ich dann ein Volontariat bekommen im Bereich Online-Redaktion und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in einem medizinischen Fachverlag. Und so bin ich auch gleichzeitig in die Healthcare-Branche gerutscht und da bin ich dann halt mehrere Jahre geblieben und habe im Prinzip die Anfänge komplett mitbekommen, was im Rückblick viel spannender ist, als es damals eigentlich war, weil wir damals schon so Themen wie, wie informiert man am besten Endkunden und SEO und so weiter, war damals ja schon Thema. Ja, wie bin ich auf organischen Content gekommen? Das liegt einfach an meinem Hintergrund. Ich wollte ursprünglich Journalistin werden, habe es damals allerdings auch nicht studiert. Also ich habe bis 2003 studiert und habe Volkskunde, Schrägstrich europäische Ethnologie und Geschichte studiert. Auf Magister damals noch, mein Studiengang, den es heute gar nicht mehr gibt. Und wollte so einfach quer reinrutschen, was ja in der Regel auch gut funktionieren würde. Nur damals gab es nicht nur die erste E-Com-Blase, viele werden sich daran erinnern, dass um die 2000er die erste E-Com-Blase tatsächlich richtig geplatzt ist. Es gab auch gleichzeitig eine Medienkrise, was heißt, dass die Jobs einfach im Journalismus so dermaßen rar waren und viele, die mit mir zusammen ein geisteswissenschaftliches Studium studiert haben, und nicht auf Lehramt studiert haben, die hatten damals dieselben Probleme wie ich. Also wir haben tatsächlich sehr rumgekrebst damals und ich bin über ein Praktikum dann im Prinzip dann in das Digitalmarketing gerutscht, was es damals eigentlich auch gar nicht so gab. Also man hatte sogar Schwierigkeiten bei meinem ersten richtigen Arbeitsvertrag zu unterscheiden zwischen Content Management, also ist man jetzt Content Manager, ein Content Marketing Manager gab es damals auch noch gar nicht. Das sind alles so Jobbegriffe, die haben sich in der Zeit, in der ich im Beruf bin, entwickelt. Was es übrigens auch so spannend macht, diesen Job, finde ich, weil das ist einfach, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin seit 25 Jahren an einer richtig coolen digitalen Entwicklung mit dabei. Und auch wenn ich selber kein Digital Native bin, in dem Sinne, weil ich einfach dafür zu alt bin, ist es trotzdem mega spannend. Also ich finde diesen Bereich nach wie vor klasse. Genau, organisch einfach, weil ich aufgrund meines Hintergrundes mit dem Journalismus sehr interessiert daran bin, Leuten mehr Infos zum Beispiel zu Produkten zu geben oder zu einem Thema. Und das ist ja auch, kann man ja sehr gut damit verbinden, zum Beispiel auf Websites, wenn Unternehmen über das Produkt informieren möchten, dass man Themenbereiche installiert anhand von Landingpages oder Ratgeberbereichen, in denen man über das Produkt informiert. Natürlich gepaart mit SEO natürlich und jetzt auch GEO und so weiter. Aber es ist trotzdem noch in Richtung, ich möchte die LeserInnen informieren. Und das ist halt sehr wunderbar. Das finde ich richtig klasse, diese Verbindung. Und ich bin selber auch so jemand, der mehr über Dinge erfahren möchte. Also bevor ich ein Produkt kaufe, informiere ich mich sehr, sehr gründlich. Und das kann man natürlich super mit mehr Infos dazu, zum Beispiel Ratgebertexten oder was man früher auch gemacht hat, so kleine Microsites bauen und so weiter. Genau, also das ist eine wunderbare Verbindung zwischen Digital Marketing und organischem Content und was man allerdings dann auch für Paid-Intern nutzen kann.
Das hat dich besonders an Branchen wie Healthcare, Handwerk und Industrie gereizt.
In Healthcare bin ich einfach so reingerutscht. Das muss man tatsächlich auch ganz klar sagen am Anfang meines Berufslebens. Ich habe aber auch sehr schnell festgestellt, dass mich das Thema Gesundheit oder medizinische Diagnosen, Untersuchungsmethoden oder wie wirkt ein Produkt im Körper oder eine Tablette oder wie jetzt aktuell bei mir, wie wirkt eine Creme auf die Hautbarriere zum Beispiel. Das sind Themen, die interessieren mich total. Da möchte ich auch näher einsteigen und ich finde es wirklich super spannend. Ich muss auch sagen, ich finde das auch interessant, wenn ich kenne mich auch in der Zahnmedizin ein bisschen aus. Ich gehe regelmäßig zum Zahnarzt, seitdem ich für die Zahnmedizin tätig war. Aber es nimmt einem auch sehr viel den Schrecken, wenn man sich ein bisschen medizinisch auskennt, weil man weiß dann, okay, es könnte das und das sein, gehe ich mal lieber zum Arzt und lasse das mal abchecken. Aber man denkt sich auch, ja komm, das deutet jetzt nicht darauf hin, dass es was Schlimmes ist. Also es ist für einen selber auch sehr gut und das Thema ist auch sehr vielfältig und es ist wirklich spannend. Es fordert einen auch im Kopf tatsächlich, wenn man auch nicht Mediziner ist. Es ist wirklich spannend, sich immer wieder in neue Themen reinzugraben. Das ist tatsächlich bei Healthcare sehr interessant. Gilt aber auch für die Industrie. Weil auch das ist ja ein weites Feld. Ist man jetzt zum Beispiel in der Stahlindustrie tätig, finde ich es sehr interessant, wie die verschiedenen Materialien je nach Bearbeitung wirken können. Dass zum Beispiel Stahl hat je nach Verarbeitung wirklich unterschiedliche Möglichkeiten zum Einsatz. Zum Beispiel unknackbare Schlösser zum Beispiel. Die können im Prinzip wirklich nur geknackt werden, wenn sie mit stundenlang mit Bolzenschneider und was auch immer bearbeitet werden. Also es ist nicht so im Vorübergehen einfach mal geknackt. Das sind tatsächlich so Sachen, die finde ich hochspannend, weil über sowas macht man sich im normalen Leben ja keine Gedanken, es sei denn, man hat damit zu tun. Handwerk interessiert mich einfach so. Also ich mag einfach auch dieses. Das ist bodenständig einfach und das liegt mir auch sehr gut. Ich bin nicht so ein Typ, den man auf die roten Teppiche dieser Welt schickt, einfach, muss man einfach ganz klar sagen.
Warum ist organische Sichtbarkeit gerade heute noch wichtig, auch wenn viele auf Ads oder KI setzen?
Organische Sichtbarkeit wird auch immer wichtig bleiben und Ads und KI sind ja nur zwei zusätzliche Tools und Möglichkeiten, um auf Content aufmerksam zu machen. Wenn man einen großen Pool hat an organischem Content oder organischen Texten, was auch immer, dann der ist ja nicht weg. Man kann mit Ads zum Beispiel auf organischen Content linken, nicht nur auf klassische Landingpages, wenn jetzt zum Beispiel eine Ad zu einem Produkt läuft und man verlinkt auf die Landingpage. Man kann aber auch von der Landingpage auf mehr Informationen weiterverlinken. Und KI nützt einem ja dazu, diesen Content noch weiter zu befüllen. Also das sind ja alles, das sind ja Punkte, die greifen ja alle ineinander so gesehen. Deswegen wird organische Sichtbarkeit immer wichtig bleiben. Aber auch Ads werden wichtig sein und KI ist einfach ein Tool, um diesen organischen Content noch mehr zu befüllen, einfacher zu befüllen und auch in Zukunft noch schneller erstellen zu können.
In Branchen wie Healthcare oder Handwerk ticken Zielgruppen ja anders als in klassischen B2C-Szenarien. Wie verändert das deine Strategie für Content, Kanäle und Kommunikation?
Ja, zunächst einmal ist es ja so, dass man auch hier guckt, welche Zielgruppe soll erreicht werden. Wenn jetzt in Healthcare zum Beispiel ein Zahnarzt hergeht und sagt, ich hätte gerne eine neue Website, ich möchte gerne über die Website wirklich auch PatientInnen erreichen. Wie können wir das machen? Dann schaut man sich das dann natürlich an, guckt, wie ist sein Behandlungsspektrum, was macht er noch? Ist er zum Beispiel Master of Implantologie oder Master of Parodontologie? Es gibt da ja mehrere Masters, die noch zusätzlich machen können. Oder möchte er einfach seinen Schwerpunkt verlagern, dass er sagt, so, ich möchte jetzt nur noch implantieren, solche Sachen. Da muss man ganz klassisch natürlich eine SEO-Analyse machen, dass man halt schaut, wie sieht die jetzige Website aus, gibt es überhaupt eine, kann man zum Beispiel auch in der Darstellung des Teams etwas verändern. In meiner Zeit bei den Zahnärzten haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die potenziellen PatientInnen oder die PatientInnen, die schon dort BestandspatientInnen waren, dass die wirklich auf die Teamseite gegangen sind und sich den Zahnarzt oder die Zahnärztin angeschaut haben und das Team und oder auch die Newsseiten, dass man halt auch persönliche Sachen aus der Praxis erzählt. Was man ja heute zum Beispiel damals, als ich daran angefangen habe, kam auch gerade Facebook erst auf. Also es ist schon eine Weile her, das war 2007, 2008. Mittlerweile kann man so diese Newsbereiche natürlich auch auf Social ausweiten, dass zum Beispiel der Zahnarzt einfach einen Instagram-Account eröffnet oder sogar Facebook für die älteren Patienten oder sogar TikTok etc. Das könnte man dann zum Beispiel mal schauen. Im Handwerk genauso. Wenn der Dachdecker jetzt sagt, so, ich brauche mehr Kunden, muss man sich dann natürlich erstmal anschauen, hat er schon eine Seite, wie ist er online vertreten, wie sehen die Keywords aus, wo kann man noch ein bisschen schärfen, wo kann man seine Zielgruppe noch ein bisschen schärfen. Und das ist im Prinzip ist es dasselbe wie bei, ich sag mal, bei Online-Shops für Kleidung. Da schaut man sich die Zielgruppe ja auch vorher an. An wen möchte man verkaufen? Für wen schreibt man die Texte? Macht es zum Beispiel bei einem Zahnarzt Sinn, mehr Infos zu den Behandlungsmethoden und Untersuchungsmethoden zu geben, dass zum Beispiel PatientInnen sich vorab informieren können? Ah, okay, es wird zum Beispiel ein Röntgenbild von meinem Zahnstatus gemacht, aus den und den Gründen und so läuft das ab und so weiter.
Lass uns doch noch mal tiefer die Branchen betrachten, also Healthcare, Handwerk und Industrie. Warum funktioniert organisches Marketing in diesen Bereichen besonders gut oder besonders herausfordernd?
Gerade im Bereich Healthcare, Handwerk und Industrie ist es ja so, dass dies Informationen sind, die normalerweise der normalen Bevölkerung vorenthalten werden. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, so ist es nicht gemeint. Aber in der Regel hat ja niemand wirklich tagtäglich Berührung mit tiefen medizinischen Themen. Dazu ist das Feld ja auch generell schon viel zu weit und auch bei Industrie ist es genauso. Es sei denn, man hat es gelernt, zum Beispiel Werkstoffprüfer, wie verhalten sich diese unterschiedlichen Materialien bei Hitze und so weiter. Also auch das sind sehr weite Felder. Das ist auch alles großes Spezialwissen. Und da liegt dann auch die Schwierigkeit, aber auch die Herausforderung, dieses Spezialwissen so gut zu verkaufen oder darzustellen, egal ob es jetzt auf der Website ist, in einem Ratgeberbereich oder im Social-Media-Bereich, wo der Handwerker oder auch der Arzt eine Besonderheit erklärt, das wirklich verständlich darzustellen und so weit runterzubrechen und im Prinzip einen komplizierten Sachverhalt so runterzubrechen, dass es jeder größtmöglich versteht. Und da schlägt sich für mich auch wieder die Brücke zum Journalismus. Und das macht es für mich auch so spannend tatsächlich, weil genau das ist nämlich an diesen Branchen auch so spannend. Das sind meistens sehr komplizierte Sachverhalte, medizinisch, aber auch von Werkstoffen her oder generell vom Ablauf. Und das so runterzubrechen, dass es jeder versteht. Das ist wirklich richtig cool. Und genau da liegt dann auch die Chance. Weil derjenige, der es am besten erklärt, bekommt, glaube ich, auch die meisten Kunden. Das hat natürlich auch noch was mit dem Standort zu tun. Und wenn der Dachdecker, also ein Dachdecker aus dem Sauerland, wird keinen Auftrag bekommen in Bayern, wenn er mal eben ein Dach neu decken soll. Oder er wird, ich sag mal jetzt auf Sylt, kein Reetdachhaus decken. Das ist auch total klar. Er wird dann eher im Umkreis bleiben. Weil mit Reetdach muss man sich ja auch auskennen können. Das ist dann auch wieder Spezialwissen. Aber auch daraus könnte der Dachdecker natürlich dann ein Alleinstellungsmerkmal machen. Und das könnte er dann natürlich auch sozusagen veröffentlichen auf seinen Social-Kanälen, auf der Website oder meinetwegen auch im TV oder auf YouTube, was auch immer. Und da liegt dann halt auch die Besonderheit, aber auch dann die große Chance, weil je spezialisierter man ist, umso klarer hat man ja auch seine Zielgruppe definiert. Und da kann man dann auch wieder ansetzen und dann wirklich eine gezielte Analyse machen. Denn auch gerade diese sehr spezifischen Keywords werden ja jetzt auch, sind ja jetzt auch im Kommen. Und dass man auch, ja, da auch eine große Chance sieht, dass man da wirklich drauf seinen Content darauf ausrichten kann. Und das ist halt super spannend, also wirklich ein spannendes Thema.
Gibt es Unterschiede im Messaging oder in der Erwartungshaltung der Zielgruppe?
Ja, ganz klar gibt es da Unterschiede, weil gerade auch diese Branchen sind halt nicht so etwas wie, ich gehe auf einen Online-Shop und bestelle mir jetzt einen neuen Pulli. Da ist ja halt die Erwartungshaltung, also das ist einfacher herauszustellen. Da kommt es darauf an, wie ist der Pulli dargestellt. Es ist so in Szene gesetzt, dass direkt der Kaufimpuls beim Käufer ausgelöst wird. Das hat man hier natürlich ganz häufig nicht. Weil es ist nun mal so, ein Pulli kauft man sich auch öfter, ein neues Dach deckt man in der Regel, ich sag mal, alle 25 Jahre. Das weiß ich jetzt, also diese Zahl habe ich jetzt einfach ins Blaue reingesprochen. Aber das ist halt nichts, was man alltäglich macht. Und ein neues Dach deckt auch nur jemand, der ein Haus besitzt. Ein neues Dach deckt auch in der Regel nur jemand, der ein Haus besitzt. Und das Dach ist marode und er muss es decken lassen oder das Dach wird marode werden und er wird es in absehbarer Zeit decken lassen müssen und dann informiert man sich in seiner Umgebung darüber, welche Dachdecker kommen in Frage. Da ist ja alleine schon die Zielgruppe etwas anderes. Und beim Dachdecker ist es auch tendenziell so, dass einem Dachdecker würde ich jetzt nicht unbedingt immer zu Newslettern raten, die er an seine Kunden rausschickt. Weil ich jetzt denken würde, okay, sich über neue Dachziegel zum Beispiel zu informieren, Aber er könnte zum Beispiel auf die Umweltaspekte gehen. Wenn er jetzt wirklich sagt, so ich informiere über was, was Allgemeines, was so mit dem Dachdecken an sich nicht zu tun hat, aber irgendwie, ne, dass man halt so einen Dreh bekommt, inhaltlich, dass das trotzdem Kunden interessieren könnte. Beziehungsweise fällt mir jetzt gerade so spontan noch ein, wenn der Dachdecker Wohnungsgesellschaften zum Beispiel in seinem Newsletter hätte, dann lohnt es sich natürlich schon wiederum, einen Newsletter zu verschicken. Also reine Endkunden. Also ein reiner Privatmensch, der sein Dach neu decken möchte beim Haus, da macht es natürlich keinen Sinn, einen Newsletter zu verschicken. Aber wenn der Dachdecker selber an sogenannte B2B-Kunden verschickt, dann ist es natürlich wieder was anderes und da macht es auch Sinn, immer über sowas zu informieren. Healthcare-Bereich genau dasselbe. Da muss man halt auch immer mal gucken, wenn jetzt zum Beispiel die Arztpraxis, für eine Arztpraxis lohnt sich ein Newsletter zum Beispiel. Wenn es in Richtung, gerade für Arztpraxen, die auf Igelleistungen auch angewiesen sind, wie jetzt zum Beispiel Zahnärzte, Patienten, die die Zahnreinigung zum Beispiel selbst bezahlen oder wie auch immer, da lohnt es sich natürlich, diese Igelleistungen besonders hervorzuheben. Warum sind die trotzdem wichtig und warum könnte sich das zum Beispiel lohnen? Da ist auch die Ansprache aber eine ganz andere. Das ist auch nichts, womit man sich dann mal eben abends auf dem Sofa beschäftigen möchte. Also alleine das ist schon mal eine andere Ansprache. Da muss man auch sehr sensibel sein. Also gerade im Healthcare-Bereich ist es ganz häufig so, dass man alleine schon auf das Heilmittelwerbegesetz gucken muss. Was darf ich als Arzt überhaupt schreiben? Natürlich komplett auf Heilsversprechen verzichten. Aber man sollte auch tendenziell eher sensibel damit seinen Patienten umgehen, weil viele Sachen sind halt einfach, ja, man sollte mit den Patienten schon, ich sag mal, gut umgehen, weil freie Arztwahl und so weiter, da muss man halt auch immer dran denken, man geht dann ja auch von dem Arzt weg, wenn man sich das aussuchen kann. Genau, also es ist schon, es auch, aber auch da läuft es halt darauf hinaus, wie ist die Zielgruppe gestrickt? Was für eine Zielgruppe habe ich? Und das ist, wie auch in einer anderen Frage vorher schon, man muss sich die Zielgruppe einfach vorher angucken. Man muss sich gucken, für wen schreibe ich? Schreibe ich für meine BestandspatientInnen oder meine BestandskundInnen? Wer sind eigentlich meine BestandskundInnen? Sind es wie beim Dachdecker zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften oder reine Privatkunden? Und darauf würde ich dann tatsächlich auch unterschiedliche Selektionen definieren, was, was die Kundenansprache betrifft. Wenn jetzt ein Dachdecker sich überlegt, okay, ich stelle mich jetzt aufs Dach und mache jetzt für Instagram Content, kann er sich ja schon überlegen, je nachdem, was er da erzählt vor der Kamera oder was er den KundInnen mitgeben möchte, mache ich das auch noch auf TikTok oder lohnt es sich, das auch noch auf TikTok kurz als snackable Content zu veröffentlichen und macht es vielleicht sogar Sinn, auf einen YouTube-Channel umzuschwenken, statt das auf Instagram zu machen. Weil die Shorts darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Wenn man dann wirklich so kurzen snackable Content macht und einfach einen YouTube-Channel etabliert als Dachdecker, gerade da macht es ja auch Sinn, Content zu zeigen. Da werden einfache Ratgeberartikel mit nur Text und Bild werden auch nicht viel bringen.
Wie kann man Vertrauen erzeugen, wenn es keine hippen Trends gibt, sondern Expertise gefragt ist?
Interessante Frage. Die Antwort gibt sich in der Frage selber. Durch die Expertise. Wenn ein Experte, wenn ein ausgewiesener Experte sagt, dieses Produkt ist aus den und den Gründen super, das ist schon mal richtig viel wert. Wichtig ist dann nur, dass der Experte wirklich echt ist. Wenn der Experte zum Beispiel aus dem Unternehmen geholt werden kann, wenn man, ich sag mal jetzt, eine Ärztin oder eine wissenschaftliche Fachkraft vor die Kamera holt und sie befragt oder einfach ein Interview einfach mal mit ihr führt und sie zu dem Produkt speziell befragt und sagt, wie sind wir eigentlich darauf gekommen, dieses Produkt zu entwickeln und die Expertin oder der Experte erzählt das, das ist super. Und wenn man dann wirklich noch sagen kann, hier, das ist Dr. Erika Mustermann im Arztkittel. Sie arbeitet seit 20 Jahren bei uns im Unternehmen und hat diese und diese Station durchlaufen und ist eine echte Expertin bei uns und kennt sich nicht nur mit unseren Produkten aus, sondern ist auch medizinisch vorgebildet. Das ist wirklich perfekt. Dasselbe gilt für alle anderen Branchen natürlich auch. Wenn wir jetzt wieder mal beim Dachdecker sind, wer weiß besser über Dächer Bescheid als der Dachdecker. Dann macht es auch wirklich Sinn, wenn er sich vor die Kamera stellt oder wenn er sich einfach Interviewfragen stellt. Von daher, das ist perfekt. Wenn derjenige aus diesem Unternehmen ist, ist es noch perfekter, weil dann kann man nämlich die Expertise und die Authentizität miteinander vereinen. Und das ist richtig gut. Das hinterlässt auch Eindruck und das hinterlässt auch bei den KundInnen einen guten Eindruck und man behält es auch im Hinterkopf. Und das alleine reicht schon, um Vertrauen aufzubauen.
So eine Content-Strategie ist natürlich auch noch viel mehr als nur schöne Posts. Was gehört für dich zu einer guten organischen Content-Strategie?
Für mich laufen an dieser Stelle mehrere Fäden zusammen. Zum einen ist die Langfristigkeit wichtig. Hierbei kommt es allerdings darauf an, dass man sich natürlich vorher genau anschaut, was möchte der Kunde genau. Wenn jetzt zum Beispiel ein Produkt gelauncht werden soll, was im Markt etabliert werden soll, was ja in der Regel bei allen Produkten der Fall ist, dann weiß man natürlich im besten Fall einige Zeit vorher darüber Bescheid. Das heißt, vielleicht könnte man schon das Produkt ein halbes Jahr vorher anteasern, dass das kommt. Und dann könnte man schon mal vorbereiten und zum Beispiel alles rund um das Produkt vorbereiten. Ich sage mal, angefangen von Ratgeber-Content, Text, Bild, Video. Und das zum Beispiel in verschiedene Channels ausspielen, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, je nachdem, was halt zur Content-Strategie passt. Und die Strategie sollte immer langfristig ausgelegt sein. Das heißt, im besten Fall plant man wirklich ein Jahr schon mal im Voraus. Und dann kann man anhand einer Contentplanung sich überlegen, was man in welchem Monat zum Beispiel spielt. Allerdings ist es hier halt auch so, da muss man halt auch schauen, wenn man vorher eine Analyse dazu macht, entweder eine Marktanalyse, nein, nicht entweder, sondern eine Marktanalyse mit SEO und was auch immer noch mit da reinspielt, also ne, welche Konkurrenten gibt es, wie wollen wir das Produkt genau positionieren, wer ist die Zielgruppe, wen möchten wir ansprechen, welche Channels machen wirklich Sinn, macht es Sinn, spielen wir das Produkt erstmal nur bei der Fachgruppe aus, also beim Fachpublikum, treten wir jetzt im Prinzip erstmal an Ärzte heran, eine bestimmte Ärztegruppe, zum Beispiel Dermatologen oder nur Zahnärzte. Und gehen dann hinterher erst an Patientinnen. So, das sind halt alles Fragen, die vorab geklärt werden müssen. Und dann ist halt auch die Frage, welche Contents drumherum machen überhaupt Sinn? Muss über die Erkrankung aufgeklärt werden, für die das Produkt steht, und so weiter. Also jetzt alles im Healthcare-Kontext natürlich. Und dann ist es auch wichtig, dass man schaut, braucht man User-Generated Content, macht es Sinn? Den könnte man vorab produzieren und dann zur Markteinführung dann ausspielen lassen auf den verschiedenen Kanälen. Oder jetzt im Handwerkerbereich zum Beispiel, wenn da ist es natürlich eher so, dass man keine Produkteinführung macht, sondern vorstellt, so ich habe jetzt diese. Ich sag mal jetzt ins Blaue hinein, es gibt eine neue Technik, wie man Dächer deckt. Wir haben die natürlich auch bei uns aufgenommen und dann erklärt man natürlich, was ist das und so weiter. Und dann schaut man halt, welche Content-Pieces drumherum machen Sinn. Und dann strukturiert man das und plant das im besten Fall sehr weit im Voraus, um dann zu schauen. Am besten auch noch sehr zeitnah, aber auch nach hinten raus. Was hat am meisten Sinn gemacht? Was hat am meisten Reichweite und letztendlich die meisten Leads verschafft? Und da ist es wirklich wichtig, dass man währenddessen einfach immer ein Auge drauf hat, während die Contents dann gelauncht werden und auch laufen. Das kommt halt auch immer auf das Content Piece an. Also eigentlich muss man immer am Ball bleiben und gucken, muss man irgendwo noch justieren. Und es nützt halt nichts, wenn man einen super Contentplan macht für das komplette Jahr über alle Channels hinweg, B2C, B2B und was auch immer, sondern man muss dann halt auch schauen und im besten Fall halt auch einsteigen, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Reel läuft auf Instagram oder auf YouTube, ein Short, was super abgeht Und dann kommen ganz viele Interaktionen von potenziellen KundInnen oder KundInnen, die schon die Dienstleistung oder das Produkt in Anspruch genommen haben und man reagiert nicht drauf als Marke. Das ist dann natürlich auch nicht so gut. Also man sollte immer Kapazitäten dafür zum Beispiel auch einplanen. Und ja, das ist halt wichtig, dass die Leute, ja, dass man auf die Leute eingeht, ne? Und das dann halt nicht nur punktuell, sondern halt auch generell. Und da spielen aber auch sehr viele andere Faktoren noch eine Rolle. Zum Beispiel, wie ist der Kundenservice aufgestellt? Funktioniert das alles? Wie reagiert man im Falle eines Shitstorms zum Beispiel?
Welche Metriken nutzt du, um Erfolge im organischen Bereich zu messen?
Ganz klassisch nutze ich tatsächlich sehr oft die Google Search Console und schaue da einfach ne, ganz klar, wenn jetzt eine Landingpage veröffentlicht wurde, wie sind die Zugriffe, haben wir wirklich die Keywords getroffen, muss man da nochmal nachjustieren und Sistrix nutze ich auch sehr gerne. Im Social-Bereich auch natürlich, je nachdem, ob man jetzt ein Tool benutzt, was einem in einem Dashboard alle Zahlen und Interaktionen etc. auswirft, kann man natürlich auch die Einzel-Insights nutzen, zum Beispiel bei der Meta Business Suite für Facebook und Instagram, einfach sich über die Insights, die Zahlen ausliefern lassen. Es gibt da ja auch noch Metricool, das ist auch ziemlich gut, finde ich. Je nachdem, was man halt genau braucht, dann schaut man halt einfach, wie ist der organische Content, auch bei LinkedIn natürlich, ne? Das kann man sich natürlich auch da über die Zahlen ausspielen lassen. Und wichtig ist dann auch immer in dem Zuge, weil viele Themen wiederholen sich ja, auch wenn man zum Beispiel in einem Bereich arbeitet, in dem sich pro Monat viele, also wenn man jetzt über die Jahre schaut, wiederholen sich in einigen Monaten die Themen immer. Dass man da auch Langzeitanalysen macht, dass man zum Beispiel auch schaut, oh, könnte man jetzt zum Beispiel Rückschlüsse darauf ziehen, 2024 ist das Keyword Handcreme sehr gut gelaufen. Jetzt ins Blaue gesprochen. Aber wieso, also im März 2024, wieso tut es das dann im März 2025 nicht mehr? Wieso läuft es da nicht mehr? Wieso war da irgendwas Bestimmtes im März 2024? Solche Geschichten muss man sich vielleicht auch dann nochmal anschauen. Genau. Ich würde tatsächlich, wenn eine Kampagne beginnt, würde ich wirklich in der ersten Woche schauen, wie sind die Zugriffe auf die Contents. Je nachdem, welcher Content zur Kampagne veröffentlicht wurde. Wenn jetzt zeitgleich etwas auf der Website veröffentlicht wurde, egal ob es jetzt die Produktseite ist oder ein dazugehöriger Ratgeberbeitrag oder ein Blogpost, und dazu noch Instagram-Content und YouTube-Content, würde ich mir alle drei oder alle Channels angucken, alle unterschiedlichen Einzel-Content-Pages und schauen, was wurde am ehesten geklickt und woran könnte es liegen. Manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass man sehr gut die SEO-Phrasen getroffen hat oder die Keywords. Und oder wenn man zum Beispiel einen Newsletter rausgeschickt hat, liegt es ganz klassisch daran, dass der eine Content aufgerufen wurde, weil er klassisch den besten CTA hatte, der Blickführung am besten gefolgt ist vom Newsletter. Weil das muss man zum Beispiel auch noch mit einplanen, dass ja die Leute, wenn man zum Beispiel jetzt Hotjar sich zu Gemüte führt mit den einzelnen Blickrichtungen, wie die UserInnen sich Seiten anschauen zum Beispiel, das muss man dann auch nochmal in Betracht ziehen, ob zum Beispiel irgendwo Content abgezogen wurde aus Versehen, weil man die Blickrichtung nicht beachtet hat. Solche Sachen zum Beispiel gehören dann ja auch noch dazu, dass man sich das dann anschaut und dann eventuell nochmal feinjustieren kann.
Organisches Content Marketing sollte ja Hand in Hand gehen mit SEO und strukturierten Inhalten. Wie sieht bei dir diese Verbindung aus?
Genau, organisches Content Marketing sollte niemals abgekoppelt sein von Suchmaschinenoptimierung und strukturierten Inhalten. Organisches Content Marketing ist im Prinzip, schafft ja die Verbindung zwischen SEO, GEO, strukturierten Inhalten, Paid Ads und so weiter. Das ist, sollte im besten Fall Bestandteil einer Kampagne sein, aus meiner Sicht. Weil mit organischem Marketing kann man nachhaltigen Mehrwert schaffen, beziehungsweise nachhaltigen Content mit Mehrwert, der auch den UserInnen noch später gute Hintergrundinfos liefert, die sie woanders vielleicht nicht bekämen. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. SEO ist ganz wichtig, weil wie will man gefunden werden oder wie möchte man sicherstellen, dass die Inhalte gefunden werden? Natürlich möchte man als Unternehmen, egal aus welchem Bereich man kommt, und das ist wirklich komplett egal. Es ist wirklich, wirklich, dass das trifft auf jede Branche zu. SEO braucht man, um gefunden zu werden. Und SEO ist ja auch die Grundlage für jetzt diese ganzen Sachen wie GEO und diese AI-Overviews bei Google. Man braucht es einfach, um gefunden zu werden. Das ist wirklich mega wichtig. Worüber sich manche ja dann öfter mal streiten, ist dann tatsächlich, wie man Formulierungen beim organischen Content macht, ob man jetzt wirklich dann SEO-Phrasen nimmt. Das Problem ist halt einfach, manchmal treffen die nicht wirklich den Kern, da muss man einen guten Mittelweg finden. Wenn jetzt zum Beispiel eine medizinische Aussage gegenüber einer SEO-Phrase steht, würde ich mich immer für die medizinisch korrekte Aussage entscheiden, weil man kann auch an so vielen anderen Schrauben drehen, um wirklich eine gute Suchmaschinenoptimierung für die Seite hinzukriegen, neben den technischen Aspekten, also dass es zum Beispiel nur eine H1 auf einer Content-Page gibt und so weiter. Solche Sachen spielen ja auch noch mit dahin. Und das ist, das geht alles Hand in Hand. Das ist wirklich einfach sehr wichtig, dass diese Sachen alle im besten Fall berücksichtigt werden. Aus meiner Sicht ist es so, dass die fachliche Korrektheit sollte allerdings immer an erster Stelle stehen, auch über SEO, weil, wie gesagt, man kann an so vielen Stellschrauben noch drehen, um gute Suchmaschinenoptimierung hinzubekommen. Und diese fachliche Korrektheit spielt ja auch wiederum aufs Vertrauen der Marke oder des Unternehmens ein. Deswegen ist da aus meiner Sicht immer die fachliche Korrektheit immer an erster Stelle. Und strukturierte Inhalte sowieso. Das ist, finde ich persönlich, auch ein sehr wichtiger Bestandteil des organischen Marketings, weil es ist einfach viel sinnvoller, die Kunden durch seine Content-Welt zu leiten oder Produktwelt und so weiter oder im Healthcare-Bereich einfach durch die Diagnosemethoden und so weiter. Wenn es strukturiert ist, dann behält der Kunde oder Patient ja auch viel besser das, was man ihm erzählt. Also ich würde es auch immer in so Themengebiete clustern. Im besten Fall natürlich dann auch, wenn man es kann, auf die Jahreszeit abgestimmt oder dass man auch mal, dass man wirklich harte medizinische Contents mit chilligeren Themen abwechselt, dass da halt auch ein bisschen Abwechslung drin ist, aber Struktur ist ganz wichtig. Das hilft einem ja auch dabei, die Contents zu erstellen. Also ein guter Content- und Redaktionsplan sorgt dafür, dass man Contents in Text, Bild und Ton und in Text, Bild, Bewegtbild und Ton viel sinniger auch erstellen kann und auch sehr viel, also auch sehr viel Zeit spart, wenn man die Sachen sehr strukturiert angeht. Also es geht für mich wirklich tatsächlich alles Hand in Hand.
Was würdest du Unternehmen raten, die zwar Content erstellen, aber nicht gefunden werden?
In erster Linie würde ich eine Suchmaschinenoptimierungsanalyse empfehlen. Einfach mal über die Internetseite drüber gehen und schauen, passt die Sitemap, die Struktur der Sitemap, Wie ist das mit den Keywords und den Keyword-Phrasen? Sind wirklich dort welche untergebracht, die einfach wichtig sind für die Branche bzw. für die Zielgruppe? Dann würde ich schauen, ist technisch alles in Ordnung? Sind dort, ich meine, davon sollte man natürlich ausgehen, dass es H1, H2, H3 gibt, dass die Texte gut strukturiert sind. Dass ausreichend Text da ist, dass die Bilder gut sind und zum Text passen, dass halt keine große Bild-Text-Schere existiert, wie übrigens auch schon bei Lokalzeitungen die Bild-Text-Schere auch beachtet werden muss. Also auch hier sieht man immer wieder, es gibt halt schon Schnittstellen zum redaktionellen Arbeiten und zwar sehr stark. Dann ist die Domain der Website sinnig. Würde es Sinn machen, vielleicht über eine andere Domain nachzudenken? Also da gibt es ja sehr, sehr viel, wo man ansetzen kann. Und ich würde tatsächlich in erster Linie erstmal schauen, ist die Sitemap sinnvoll? Finden Kunden das, was sie suchen? Sind eventuell die wichtigsten Infos so versteckt platziert, dass sie nicht gefunden werden? Und dann sind die wichtigsten Keywords untergebracht. Und ja, wird man einfach, wenn man ein regionales Unternehmen ist, was zum Beispiel Handwerker ja in der Regel sind, wird man in seiner Region gefunden. Und zwar in dem Umkreis, in dem man gefunden werden möchte, in dem man Kunden ansprechen möchte. Da würde ich tatsächlich erstmal drauf schauen. Und dann würde ich halt gucken, was kann man noch machen? Habe ich zum Beispiel einen Google-Eintrag? Werde ich bei Google gefunden? Könnte ich abseits der Website vielleicht online noch irgendwas anderes machen? Ein Facebook-Account oder sogar ein YouTube-Account? Wobei da muss man natürlich auch immer gucken, hat man die Expertise, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Freelancer engagieren möchte oder keinen Marketing-Kollegen einstellen möchte, komplett, der sich darum kümmert, ist die Expertise für Videodrehs im Haus. Wobei man da ja auch wieder sagen muss, dass der Trend geht ja auch wieder zur Authentizität. Das heißt, es müssen keine perfekten Reels gemacht werden, sondern Hauptsache die Botschaft kommt rüber. Da ist halt ja auch immer sehr viel Spielraum. Aber dann, ja, also ich würde tatsächlich erstmal auf Suchmaschinenoptimierung gehen und gucken, sprechen wir überhaupt die Zielgruppe an oder sprechen wir an der Zielgruppe vorbei? Das ist ja auch immer so eine Sache. Wenn man jetzt zum Beispiel Privatkunden ansprechen möchte, ich sag mal jetzt wieder als Dachdecker oder als Elektriker, dann macht es keinen Sinn, mit Fachbegriffen um sich zu werfen, die die Zielgruppe nicht versteht. Und dass man einfach auch Vertrauen schafft. Ein gutes Beispiel dafür sind Schlüsseldienste. Diese überteuerten Schlüsseldienste, von denen man ja immer hört, das ist eigentlich, ist es so, dass viele, die in diesem Bereich tätig sind, viele Unternehmen diesen Schlüsseldienst für die Kunden auch so anbieten, ohne dass man einen überteuerten Schlüsseldienst, den man auf Google, wenn man dort sucht, zuerst findet, in Anspruch nehmen muss. Weil Handwerksbetriebe, die darauf spezialisiert sind, die öffnen einem die Tür auch zu unmöglichen Zeiten zu einem humanen Preis. Das weiß halt nur kaum jemand. Und das fällt einem in so einer Notsituation auch nicht ein. Weil man googelt dann ganz hektisch und denkt sich, oh Gott, Schlüsseldienst, egal, ob ich jetzt 700 € dafür bezahlen muss, ich hole den jetzt. Aber eigentlich machen das auch ganz viele Handwerksbetriebe generell. Die haben eine Service-Hotline, genau für solche Probleme. Und wenn man das zum Beispiel hervorstellen möchte, dann gehört das vielleicht auf die Startseite. Gerade auch am Wochenende, wenn der Handwerksbetrieb schließt, dass man sich vielleicht überlegt, so ich packe das jetzt auf meine Internetseite und optimiere dann die Suchmaschinen, also die Keywords danach. und werde dann in meinem Umkreis gefunden. Ich sag mal jetzt Umkreis von 75 Kilometer. Und solche Sachen. Würde ich halt einfach mal auf diese Sachen gucken.
Was war ein klassischer Aha-Moment in einem Projekt?
Klassische Aha-Momente treten immer dann auf, wenn man zum Beispiel eine Seite sich anschaut, eine Website oder auch Social-Kanäle. Und dann beginnt langsam aber stetig Content zu überarbeiten, der schon besteht, also mit wirklich klassischer SEO-Analyse. Und dann guckt, kann man relativ simpel mit H2-Optimierung oder einfach mit, ich streue mal ein paar mehr wichtige Keywords in die Texte sinnvoll ein, optimieren. Oder einfach auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne auf LinkedIn präsenter sein, dass man sich dann wirklich Themen überlegt, die zum Unternehmen passen, wie man sich präsentieren möchte, dass man dann einfach anfängt mit Contents regelmäßig. Ich sag mal jetzt einmal in 2 Wochen einen fachlichen Artikel postet oder News aus dem Unternehmen oder Neuzugänge oder Jubiläen und so weiter. Dann wird man sehr schnell merken, dass die Zugriffe wirklich wachsen oder jetzt zum Beispiel bei LinkedIn-Profilen, dass man wirklich dann auch mehr Follower gewinnt. Im organischen Bereich dann natürlich langsamer. Da muss man natürlich mit rechnen. Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass das irgendwie so ein Kurzzeitprojekt ist von 2 Monaten. Da muss man schon mindestens ein Jahr einplanen, dass man da wirklich richtig gute Erfolge sieht und auch richtig gute Zukunftsstrategien ablesen kann. Aber was wirklich auch immer bei Website-Texten oder Beiträgen der Fall ist, ist wirklich immer so, dass man, wenn man dann noch Videocontent integriert und ein bisschen optimiert, wie schnell tatsächlich die Zugriffe steigen und das innerhalb von 4, 5 Wochen schon mittlerweile. Das sind immer sehr gute Aha-Momente und das kann man tatsächlich bei nahezu jedem Thema machen. Zumal ja auch die Nischen-Keywords wirklich auch auf dem Vormarsch sind. Das heißt, wenn man wirklich Experte ist auf einem bestimmten Thema, hat man langfristig mit organischem Content wirklich eine super Grundlage, um da wirklich auf lange Sicht gute Sichtbarkeit zu behalten oder zu steigern.
Auch der Blick in die Zukunft und gerade auf KI ist natürlich im organischen Marketing ein sehr spannender Bereich. Mit dem Aufkommen von KI-Tools kann Content natürlich schneller produziert werden. Aber was bedeutet das für organisches Marketing?
Ja, der Content kann schneller produziert werden mit KI. Ich benutze die Tools auch. Allerdings haben sie bei fachlichem Content einen entscheidenden Nachteil. Sie sind nicht so hundertprozentig auf das Unternehmen geeicht, sozusagen. Man muss immer noch eingreifen. Man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man jetzt, ich gebe jetzt zum Beispiel bei ChatGPT einen Prompt ein und sage, schreib mir einen LinkedIn-Artikel zu einem Produkt. Dann muss ich davon, also zu einem bestimmten Produkt natürlich, aus unserem Unternehmen. Dann gehe ich davon aus, dass ChatGPT mir einen Text auswirft, der eine gute Ausgangslage für mich ist, aber ich werde trotzdem die Hook am Anfang selber formulieren und ich werde drüber gucken müssen, ob die spezifischen Infos zu dem Produkt wirklich passen. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Zumal auch je nachdem, wie die KI vorher mit Informationen gefüttert wurde, sind die Texte auch nicht auf die Zielgruppe angepasst. Also man muss immer noch Anpassungen machen. Wenn ich jetzt allerdings sage, so, ich brauche zu einem bestimmten Thema, ich sage einfach mal Holz, einen riesigen, riesigen organischen Ratgeber mit Infos einfach zu Holz, egal was, dann ist das natürlich super als erster Schritt, um Reichweite im organischen Bereich zu generieren. Allerdings auch hier ist es wieder so, mal angenommen, ich stelle jetzt 30 Artikel zum Thema Holz online. muss ich ja trotzdem nachfüttern. Und dann ist es, um das Vertrauen der KundInnen nicht zu verlieren oder auch in Zukunft zu gewinnen, macht es schon Sinn, dass man sich weiter als Experte positioniert und dann wirklich individuellen Content für seine KundInnen veröffentlicht oder erstellt. Egal, ob es jetzt Bilder sind, Video, Interviews via Tonaufnahme oder ein Text dazu. Das ist einfach ausgeschlossen, dass man nur mit KI-Texten wirklich guten Content für sein Unternehmen machen kann. Das geht einfach nicht, weil jedes Unternehmen ist individuell und genau das möchten die Kunden ja auch. Also genauso individuell ist ja auch jeder Kunde. Der Kunde guckt sich ja vorher auch 5 Dachdecker an und entscheidet sich dann für den, der ihm am besten gefällt, um es mal so platt zu sagen. Und das kann man nicht mit irgendwelchem Content zum Thema Holz, den die KI einfach nur für organische Reichweite ausgespuckt hat. Da muss man selber dann nochmal nachliefern und einen ordentlichen Content- und Redaktionsplan machen und dann das nur als Grundlage nehmen, die 30 Holztexte und dann aber guten Experten-Content mit seiner eigenen Expertise aufbauen.
Und wie nutzt du KI, ohne dass der organische Kern verloren geht?
Ich nutze KI als Tool. Sei es Bilderstellung, Texterstellung, Videoerstellung. KI ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, um viel mehr Content zu erstellen, als es früher der Fall war. Mit dem passenden Prompt ist es wirklich, wirklich unfassbar einfach geworden. Ich mag das sehr gerne tatsächlich, weil es mir manchmal auch die Arbeit erleichtert. Also eigentlich sehr häufig. Und ich kann mich auf die Kernsachen konzentrieren. Also wirklich auf so wichtige Produktmerkmale, die in Vorteile übersetzt werden müssen, etc. Und ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit. Was sich auch in den letzten 2, 3 Jahren getan hat, das ist der Wahnsinn. Ich finde das super. Und man kann ja selber schon gar nicht mehr unterscheiden, ob die KI ein Bild gemacht hat oder der Fotograf. Also, und das ist wirklich gut. Man muss halt trotzdem immer feinjustieren. Da muss man sich halt drüber klar sein. Also für mich sind KI-Tools wirklich dann einfach Hilfestellung, ganz, also wie früher halt Adobe Photoshop zum Beispiel, um Fotos zu bearbeiten. Und es ist doch ganz wunderbar. Man wird sich in 10 Jahren fragen, warum haben wir eigentlich noch so lange Photoshop benutzt? Und wieso haben wir es nicht direkt mit der KI gemacht? Oder beziehungsweise mit Adobe Firefly in dem Fall. Also nicht, um hier Adobe zu diskreditieren. Aber es ist ja auch gut, dass die sich ja auch weiterentwickeln. Das ist ja auch genau der Sinn. Genau. Also das ist einfach wunderbar. Es ist ja auch ganz oft so, wenn man, also meine Kernkompetenz ist halt Schreiben. Und man sitzt, jeder, der schreibt, kennt dieses, man sitzt vorm Rechner und denkt sich, boah, ich finde einfach keinen Einstiegssatz. Und dann benutzt man die KI und lässt sich Inspirationen liefern. Es ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar.
So ein bisschen in die Glaskugel geguckt, welche Trends siehst du für die nächsten 2 bis 3 Jahre?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass die KIs noch besser werden, was Bild und Foto betrifft und auch Texte. Ich hoffe es sehr. Also welchen Trend ich mir wirklich erhoffe, ist, dass man KI nicht weiterhin verteufelt, was ja heute noch sehr oft passiert, dass man sagt, oh nein, KI nimmt uns die Jobs weg. Daran habe ich noch nie geglaubt, weil es ist alles in Veränderung und es gibt auch heute keine Jobs mehr, die es vor 500 Jahren gab, zum Beispiel den Böttcher oder so. Das sind einfach Berufe, die es nicht mehr gibt aufgrund der Entwicklung und damit muss man halt einfach leben, dass das auch in Zukunft weiterhin passieren wird und auch eine KI ändert daran nichts. Es werden auch ohne KI Jobs verschwinden. Ich denke, dass die KI sich noch mehr, also wirklich als Arbeitstool im täglichen Arbeitsalltag etablieren wird. Es wird nicht in den nächsten 2, 3 Jahren der Fall sein, dass es komplett so ist, aber dahin wird die Reise gehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Jeder wird ich sag mal, einen Gemini-Zugang haben oder einen OpenAI-Zugang und der halt mit unternehmensinternen Infos gefüttert ist. Und darüber wird man auch vielleicht Unternehmensinfos, wenn man neu irgendwo einsteigt, einfach erfragen können. Zum Beispiel, wie geht das mit der Lohnabrechnung, ganz blöd gesprochen. Aber auch was die Authentizität betrifft, was Videos angeht. Heute sieht man ja, kann man ja, man kann sich ja ganz häufig, zum Beispiel, wenn man auf TikTok Videos sieht, kann man sich ja schon denken, oh, das ist bestimmt KI generiert. Ja, ist es auch. Ich denke auch, dass der Trend dahin geht, dass die KI-Videos und KI-Bilder und auch KI-Texte gekennzeichnet werden müssen. Dass man wirklich weiß, okay, das ist KI generiert. Das ist auch etwas, was ich sehr befürworte, weil man kann es einfach, auch Fachleute können es nicht erkennen, ob eine KI diesen Content generiert hat. Und ich bin schon der Meinung, dass man dies ruhig kennzeichnen sollte. Man macht es ja auch mit Fotos, die man gekauft hat, oder Bildmaterial. Man packt da ja auch den Urheber dran, beziehungsweise das Copyright. Also da ist ja auch nichts Verwerfliches dran.
Wenn du unseren Zuhörern nur drei zentrale Impulse für erfolgreiches organisches Digitalmarketing mitgeben könntest, welche wären das?
Der erste Impuls ist für mich, also die Frage, die mir wirklich oft gestellt wurde, ist, ja, aber ich habe gar keine Contents. Was soll ich denn posten? Also egal, ob es jetzt um die Website ging oder Social-Media-Kanäle, gerade so im Industrie- und Handwerksbereich, ja, wir haben doch gar nichts. Was sollen wir denn posten? Und dann sage ich immer, die Themen liegen bei jedem im Unternehmen. Man muss sich halt nur mal überlegen, wie möchte man das Unternehmen präsentieren? Kann man auch Infos einfach zeigen? Zum Beispiel, wir bekommen neue Bürostühle oder so, kann man das irgendwie ein bisschen witzig verpacken oder einfach, dass man mal fotografiert oder filmt, wer sitzt eigentlich bei uns am Empfang? Oder Sie kennen doch bestimmt die Frau Schmidt, die nimmt immer das Telefon ab und begrüßt sie freundlich, irgendwie sowas. Und darum kann man immer eine Geschichte stricken. Also dieses Storytelling, wovor viele halt Angst haben, das liegt im Unternehmen quasi auf der Straße. Man muss sich halt immer gucken, man muss sich halt immer fragen, was repräsentieren wir? Wie möchten wir nach außen dargestellt sein? Es gibt immer etwas, was das Unternehmen individuell ausmacht. Und da würde ich ansetzen. Und ich würde aber auch ganz langsam anfangen bei sowas. Ich würde mir nicht als Ziel setzen, jeden Tag zu posten. Und ich würde, wenn niemand vor Ort ist, der sich um Content kümmert, würde ich mir immer mehrere Leute dazu holen und sagen, lasst uns mal brainstormen, welche 4 Themen können wir in diesem Monat einfach spielen oder welches Thema können wir in diesem Monat spielen, wie machen wir das? Und dann ganz langsam damit anfangen. Und wenn sich das dann eingegroovt hat, wird man merken, es wird immer einfacher. Und Themenwiederholung ist auch immer gut. Es gibt immer viele Themen, die oft wiederkehren in vielen Unternehmen. Und jetzt das Thema Holz zum Beispiel. Man könnte Tipps geben, wie man Holzmöbel pflegen kann. Das kann man zum Beispiel immer machen. Da gibt es unzählige Tipps zu. Man nimmt praktisch pro Post einen Tipp und dann hat man zum Beispiel 15 Tipps, dann hat man schon 15 Themen, die man übers Jahr verteilt spielen kann. Das ist richtig viel. Und dann bereitet man das auf. Der zweite Impuls ist Suchmaschinenoptimierung und eine Keyword-Analyse. Es ist einfach wichtig. Es ist einfach wichtig, weil so kriegt man raus, was suchen die Kunden wirklich und wie kann ich meinen Content so aufwerten. Und ganz oft gibt es hier auch Überschneidungen, wenn zum Beispiel ein Kundenservice im Unternehmen besteht, aber der Vertrieb weiß das ja auch meistens, der ist ja auch mal sehr nah an den Kunden dran. Häufig gibt es hier wirklich Überschneidungen zwischen dem, was in der Suchmaschinenoptimierung bei den Analysen rauskommt, als auch das, was die Kunden wissen möchten. Und das zusammenzubringen, ist einfach perfekt. Dann bietet man das, was die Kunden wirklich erfragen im Unternehmen, als auch das, was die Kunden außen über Google suchen. Und das ist eine sehr, sehr gute Mischung. Der dritte Impuls ist wirklich dieses Expertentum. Gerade in Deutschland ist es so, dass viele auf Experten vertrauen. Und wenn man einen Experten in seinem Unternehmen findet, der zu den Themen aus dem Unternehmen und zu den fachlichen Themen etwas berichtet und dann noch und das regelmäßig macht, hat man mehrere Dinge vereint. Zum einen die Fachkenntnis und das Vertrauen. Weil wenn die Kunden merken, dass derjenige, der da steht, etwas erzählt, worüber er wirklich Bescheid weiß, das ist einfach unschlagbar. Also wirklich gut ist es, wenn jemand aus dem Unternehmen was zum Unternehmen und den Produkten oder Dienstleistungen erzählen kann. Das ist einfach wirklich ein Vertrauensfaktor, der wirklich lange nachwirkt.
Also, Glück auf, bleib kreativ und denk dran. Das Beste aus dem Content-Pod gibt's nur hier, bei mir, Alex. Und jetzt auf Wiederhören und ab dafür. Bis zur nächsten Runde.